D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn das Buch eine Art geistiges Lebensmittel ist, dann sind Bibliotheken der dazugehörige Supermarkt. So haben wir es geschrieben auf unserer Seite zur Redaktionskonferenz heute Abend. Daniel, du hast dann auch noch geschrieben, da versorgen sich begabte Erstklässler, eifrige Frührentner, routinierte Professoren und panische Studenten. Allerdings, muss ich ja mal sagen, haben wir auch Grund zu der Annahme, wir haben ja heute ein Tagesthema, Bibliotheken. Ich habe Grund zu der Annahme zu glauben, dass Bibliotheken eben nicht nur für die Bücher da sind, sondern vielleicht vor allem sogar für die Menschen da sind,
ja, auf jeden Fall.
In Bibliotheken gehen. Wie heißt es so schön? Treffpunkt Bibliothek. Ich glaube, das sagt der Bibliotheksverband selbst. Man könnte auch sagen Erlebnisweltbücherei. Klingt auch ganz schön. Vielleicht ist Soziotop-Bibliothek dann doch etwas passender. Auf den Punkt gebracht, Bücher sind in Bibliotheken möglicherweise gar nicht das Wichtigste, sondern wir sind auch heute Abend auf der Suche nach den Geschichten, die sich ranken rund um die Bibliotheken, und mit dabei sind Daniel Stender.
Hallo.
Martin Schütz.
Hallo.
Und Christian Schütte. Wir werden übrigens gleich noch einen Gast bekommen, einen Sprecher, einen langjährigen Sprecher des Deutschlandfunk, Franz Lake. Warum das? Er wird uns aus Der Name der Rose unter anderem vorlesen. Jetzt sagt er, ja, jetzt seid ihr ja trotzdem wieder bei Büchern, jetzt redet ihr doch über Bücher, nicht über die Bibliotheken. Stimmt aber nicht, denn im Grunde genommen kann man sagen, dass in Der Name der Rose es auch genau darum geht, dass es da eine Bibliothek gibt, wo die Bücher gar nicht mal das Wichtigste sind, sondern die ganzen mysterischen,
Es geht um das Lachen, ne? Es geht darum, dass es da ein verbotenes Buch gibt,
ja,
wo die Leute
Spaß. Das zweite Buch
ist
der Poetik,
genau,
von Aristoteles. Genau. Insofern auch ein Beispiel dafür, dass es auch in Umberto Ecos Bibliothek um mehr geht als nur um die Bücher und das Interessante dabei. Wir werden gleich noch ein bisschen zu lesen bekommen von Franz Lake, der aber im Moment noch die Deutschlandfunk-Nachrichten liest und in ein paar Minuten dann zu uns rüberkommt. Daniel, was ist deine Geschichte zu Bibliotheken?
Ich glaube, ich war schon sehr, sehr früh in Bibliotheken und ich kann eigentlich vor allem nur sagen, ja, Streber, das klingt immer so, aber eigentlich bin ich ja nur wegen den Comics dahin gegangen und wegen den Bilderbüchern, und irgendwie wird man da so rangeführt. Also ja, ich bin Bibliotheksgänger, würde ich sagen, obwohl ja in der letzten Zeit auch nicht so.
Martin, wie sieht das bei dir aus?
Ich habe ältere Geschwister und bin dann immer mitgenommen worden, obwohl ich mit Büchern, glaube ich, nicht viel anfangen konnte, außer sie aus dem Ding rauszuröppen und hin und her zu werfen. Und das Spannendste war anfangs für mich an der Bibliothek immer der Brunnen, der davor war, weil der hatte so ganz kleine Röhrchen, aus denen das Wasser rauskam, und wenn man die zugehalten hat, hat sich der Druck bei denen, die frei waren, erhöht und die Fontäne wurde höher, und das fand ich immer total faszinierend als Kind. Insofern ist das vielleicht eine etwas andere erste Erfahrung, die ich mit Bibliotheken gemacht habe.
Ja, aber passt doch gut zur These und zum Thema des heutigen Abends, dass was ganz anderes wichtig ist in und an Bibliotheken als die Bücher.
In meinem Fall trifft es hundertprozentig zu, ja.
Ich habe mal während des Studiums in der Universitätsbibliothek gejobbt als studentische Hilfskraft, habe da viele, viele Bücher einsortiert, habe aber auch am Ausleihtresen gearbeitet. Ich erinnere mich an eine nette Geschichte, wo ich einen Kommilitonen so richtig reingerissen habe, ohne dass ich das wollte. Das fiel mir aber auch erst auf, als es schon zu spät war.
Der hatte einen, Polizei abgeholt wurde.
Nee, das nicht. Ich habe ihn leider ein bisschen der Lächerlichkeit preisgegeben. Man muss sich das so vorstellen, eine lange Schlange an diesem Tresen. Und dann kommt eben dieser junge Mann auf mich zu und sagt, ich hätte gerne hier die Bestellung. Und das musste ich irgendwie vorher aus dem Giftschrank holen, zumindest irgendwo aus einem Kämmerlein. Und das waren Dissertationen. Und die Dissertationen waren so schmal, die hatten keine guten Signaturen draußen. Es war nicht so erkennbar, was ist jetzt eigentlich mit diesem Buch, welche sucht er genau. Und dann habe ich ihn gefragt, wie heißt denn der Titel des Buches? Und so auf Distanz, weil ich ja schon am Regal war. Und er sagt, die künstliche Befruchtung beim Huhn, und das haben alle in der Schlange natürlich mitbekommen, sich fürchterlich amüsiert, und er schob dann noch kleinlaut her, ja, das habe ihn schon immer interessiert, das mal zu wissen. Und ich habe nur gedacht, ach Mensch, es tut mir irgendwie leid, hätte ja auch ein bisschen diskreter ablaufen können an der Stelle. Wir haben auf Facebook zum Beispiel gefragt, was die interessanten Geschichten sind. Was habt ihr schon mal erlebt in Bibliotheken? Und da kamen auch einige Rückmeldungen.
Ja, es kam vor allen Dingen, also wir haben zwei Sachen gefragt. Das eine ist, dass wir gefragt haben, welche Bücher immer nicht gelesen wurden in den Hausbibliotheken, also im eigenen Regal, aber eben auch nach den Erlebnissen. Und unser Hörer Alex Kovic hat uns geantwortet, was habt ihr in Bibliotheken schon erlebt? Naja, Sex. Also, ja, er sagt nämlich und führt es weiter aus und sagt, Unibibliotheken sind eh perfekte Biotope, um Paarungsrituale, aber auch Schlafgewohnheiten zu studieren. Bücher lesen, lernen, Stille, weniger.
Ja. Schlafgewohnheiten. Dazu ist Christian Moster hier aus der D-Radio Wissen Redaktion auch etwas eingefallen.
Ich finde immer phänomenal, dass der Aufenthalt in Bibliotheken ungeheure Auswirkungen auf den Körper hat. Nämlich, es ist doch so, man geht in Bibliotheken, um intensiv zu arbeiten. Und mir geht's zumindest immer so, und ich glaube vielen anderen auch, sobald man da sitzt, überfällt einen eine ungeheure Schläfrigkeit. Und man ist eigentlich permanent nur damit beschäftigt, wach zu bleiben und in der Regel weit davon entfernt, intensiv zu arbeiten. Ich finde, das ist wirklich ein Phänomen und das sollte mal erforscht werden.
Fordert Christian Moster aus der D-Radio Wissen Redaktion. Ja, Martin, du hast gerade ziemlich gegrinst. Es scheint so, als wärst du mindestens schon 7-mal in der Bibliothek eingeschlafen.
Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich mein Studium nicht in Regelstudienzeit absolviert hat. Also im 19. Semester hatte ich dann meinen Magisterartium in der Hand. Insofern war ich häufig in der Bibliothek und häufig in der Verlegenheit einzuschlafen oder dass ich auch wirklich eingeschlafen bin. Am schlimmsten fand ich immer diesen Sekundenschlaf, den man hat, bei dem man dann so aufruckt und es damit nur noch schlimmer macht, weil man im Zweifel ein Buch vom Tisch haut oder ja die ganze Bibliothek einen anstarrt, weil man halt diese ruckartige Bewegung macht. Wie gern auch im Seminar, wenn man irgendwo sitzt und merkt, dass Mensa Essen war dann doch ein bisschen schwer und die zweite Schale Pommes hätte nicht sein müssen und dann döst man weg und ist ruckartig wieder da.
Ja, und auch überhaupt, das ist, glaube ich, auch unwahrscheinlich peinlich, weil man hat ja meistens den Mund auf beim Schlafen und ich will auch gar nicht wissen, auf wie vielen Bibliotheksbüchern Spucke-Fäden sich ausbreiten. Also das ist so ein bisschen so eine intime, unintime Situation, also will man eigentlich nicht haben.
Ja, auch Verena von Keitz hat uns heute Nachmittag geschildert, dass sie mit dem Konzept, ich gehe in die Bibliothek und habe da ganz viel Zeit zum Lernen und die Ruhe, dafür richtig was zu schaffen, damit hatte sie auch so ihre Probleme.
Als ich mich vorbereiten musste auf meine Diplomprüfung im Fachbereich Biologie, da habe ich am Anfang gedacht, oh super, dann nimmst du dir jetzt vor, du gehst jeden Tag schön in die Bibliothek, da ist es ganz ruhig, da hast du deine Bücher und liest die dann so 5 Stunden lang und schreibst die Sachen raus und alles ist ganz entspannt und danach kann ich schön nach Hause gehen. Und dann saß ich die ersten, ich sag mal, 2-3 Tage in dieser Bibliothek und hinter mir saßen dann immer so komische Leute, die dann anfingen so solche Geräusche von sich zu geben oder sehr laut zu atmen oder was auch immer. Es hat mich auf jeden Fall höllisch gestört und ich habe gedacht, hier kann ich nicht lernen. Das war wieder ein schöner Grund, doch nach Hause zu gehen und zu Hause zu lernen. Das Problem ist halt nur, zu Hause, da gibt es zum einen die Fenster, die man putzen muss und die Schuhe, die man putzen muss. Naja, und da gibt es eben auch das Bett, in das man sich legen kann.
Genau, und das ist dann doch ganz schön verlockend. Also, wir sind auf der Suche nach weiteren Geschichten aus der Bibliothek. Was haben Sie schon mal erlebt, durchgemacht? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht in der Bibliothek? Und zwar, wie meldet man sich?
Ja, man meldet sich über Twitter, @dieradiowissen oder auch über Facebook oder direkt an uns, redaktionskonferenz@dieradio.de.
Okay, die Musik heute Abend kommt von einer Band aus Leipzig, Talking to Turtles, und der erste Song heißt Man in Trees. Unser Gast ist da in der Redaktionskonferenz und ich hatte ihm vorher noch versprochen, wenn Sie reinkommen, dann gibt's hier ein großes Hurra. Jetzt sind Sie, lieber Franz Lake, leider in der Musikpause gekommen, aber ich glaube, Hurra, Hurra, ja, können
also
wir.
Also Hurra.
Bibliotheksuntypisches Hurra.
Ich hab das in euren Augen gesehen, das Hurra, das hat gereicht. Das
hat gereicht. Franz Lake, langjähriger Sprecher beim Deutschlandfunk. Und er hat sich in mittelalterliche Materie reingekniet, muss man sagen. Wir werden gleich aus Umberto Ecos Der Name der Rose was hören. Vorweg wollte ich noch sagen, ich habe Ihnen Wasser hingestellt.
Das werde ich zwischendrin brauchen.
Es sprudelt.
Ja. Es
sprudelt. Deswegen habe ich den Plastiklöffel daneben getan. habe ich gedacht, naja, vielleicht kann man sich behelfen, indem sie ein bisschen das Glas rumrühren und die Kohlensäure rausrühren. Und damit das nicht so klonkt,
das ist eine gute Idee,
habe ich einen Plastiklöffel genommen.
So wie man das mit der Cola macht, damit man nicht so viel Bäuerchen zwischendrin macht.
Ja,
obwohl, die passen ja auch zum Mittelalter. Ne? Da ist bestimmt viel gebäuert worden.
Ja, das stimmt. Aber wie halten Sie das, wenn Sie sonst eine Lesung machen oder einen Text sprechen müssen?
Nur weniger, stilles Wasser? Nicht still. Ich stehe auf Medium, aber viele auf stillem Wasser, das ist richtig. Also richtig normale, dicke Bubbles sind da in der Tat nicht so gut. Nee, das ist... Die sollte nicht. Aber wir kriegen das schon.
Ich glaube auch, wobei das mit dem Bäuer.
Ich probiere jetzt mal was. Was haben wir denn?
Vielleicht hätte ich den Löffel doch nicht daneben legen sollen, weil darauf hätte ich es jetzt gerne ankommen lassen.
Nee, es sind nur kleine Bubbles. Das geht. Das ist wunderbar.
Also die These des heutigen Abends lautet, das Unwichtigste an Bibliotheken sind die Bücher.
Stimmt. Kann ich auch von Berufswegen sagen. Seitdem ich in dem Job bin, brauche ich keine Bibliotheken mehr. Ich lese ja so wahnsinnig viel und man lernt ja irrsinnig viel. Bücher nur noch zum Einschlafen.
Okay, zum Beispiel zum Einschlafen Der Name der Rose. Wobei es ist ja ein Kriminalroman, insofern ja aufregend und auch durchaus spannend. Wir steigen mal ein in die Geschichte nach ein paar Dutzend Seiten. Ich kann ja vielleicht mal, Daniel, vielleicht mit deiner Hilfe auch mal zusammenfassen, was bisher geschah. Es gibt den William von Baskerville, das ist ein englischer Benediktinermönch, der ist im Mittelalter des Italiens unterwegs, hat noch einen Novizen dabei, den er sozusagen mitschleift, und er soll eigentlich bei einem höchst kirchlichen Konflikt eine Art Konferenz leiten, aber der Geheimauftrag, den er bekommt, ist, er soll Mordfälle aufklären, beziehungsweise bei seinem Eintreffen ist erst der erste Mönch tot, es werden dann im Laufe der Geschichte immer mehr. Und man bekommt recht schnell eine Ahnung davon, dass die geheimnisumwitterte Bibliothek in dieser Abtei eigentlich so der Ort ist, wo die ganzen Fäden zusammenlaufen. Und der William von Baskerville hat sich schon total darauf gefreut, diese berühmte Bibliothek dann auch mal zu sehen. Aber das wird nicht so einfach werden. Und ich glaube, Herr Lake, an dieser Stelle steigen wir ein. Es ist die Unterhaltung zwischen dem Abt und dem Benediktinermönch, dem William von Baskerville.
Genau. Seht, Bruder William, erklärte der Abt, um das große und heilige Werk zu verrichten, das diese Mauern krönt. Und bei diesen Worten wies er durch das Fenster auf den massigen Bau des Edifiziums, dessen Türme sogar die Abteikirche überragten, haben gottesfürchtige Männer jahrhundertelang arbeiten müssen. Und während der ganzen Zeit haben sie eherne Regeln befolgt. Die Bibliothek ist nach einem Plan entstanden, der allen Beteiligten dunkel geblieben ist in all den Jahrhunderten. Keiner der Mönche war und ist je befugt, ihn zu kennen. Allein der Bruder Bibliothekar weiß um das Geheimnis. Er hat es von seinem Vorgänger erfahren und gibt es vor seinem Tode weiter an seinen Adlatus, damit, falls ein plötzlicher Tod ihn heimsucht, die Bruderschaft nicht dieses kostbaren Wissens beraubt wird. Doch beide Lippen sind durch das Geheimnis versiegelt. Allein der Bibliothekar hat das Recht, sich im Labyrinth der Bücher zu bewegen. Er allein weiß, wo die einzelnen Bände zu finden sind und wohin sie nach Gebrauch wieder eingestellt werden müssen. Er allein ist verantwortlich für ihre sachgemäße Erhaltung. Die anderen Mönche arbeiten im Skriptorium und haben nur Einsicht in das Verzeichnis der Bücher. Aber ein Verzeichnis besagt oft wenig. Und allein der Bibliothekar kann aus der Signatur eines Buches und aus dem Grad seiner Unzugänglichkeit ersehen, welche Art von Geheimnis, von Wahrheit oder von Lüge es enthält. Er allein entscheidet, zuweilen nach Rücksprache mit mir, ob und wann und wie es dem Mönche, der es bestellt hat, auszuhändigen ist. Denn nicht alle Wahrheiten sind für alle Ohren bestimmt, nicht alle Lügen sind sofort als solche erkennbar für eine fromme Seele, und schließlich sollen die Mönche im Skriptorium eine genau definierte Arbeit tun, wozu sie bestimmte Bücher lesen müssen. Die anderen gehen sie nichts an. Und sie sollen nicht jedem Anflug von Neugier nachgeben, der sie plötzlich packen mag, sei es aus Schwäche des Geistes oder aus Hochmut oder aufgrund einer teuflischen Einflüsterung. Demnach gibt es in eurer Bibliothek auch Bücher, die Lügen enthalten? Scheusale existieren, weil sie Teil des göttlichen Plans sind. Und selbst in den schrecklichsten Fratzen offenbart sich die Größe des Schöpfers. So existieren, gleichfalls als Teil des göttlichen Plans, auch die Bücher der Magier, die Kabalen der Juden, die Fabeln der heidnischen Dichter und die Lügen der Ungläubigen. Stets war es die feste und heilige Überzeugung der Gründer und Hüter dieser Abtei, dass auch in den Lügenbüchern ein Abglanz der göttlichen Weisheit vor den Augen des kundigen Lesers aufscheinen kann. Und darum enthält die Bibliothek auch diese Bücher. Doch aus dem gleichen Grunde, versteht ihr, darf sie nicht von jedermann betreten werden. Außerdem fügt er ab hinzu, als wollte er sich für die Dürftigkeit dieses letzten Arguments entschuldigen, sind Bücher gebrechliche Wesen. Sie leiden unter dem Zahn der Zeit. Sie fürchten die Nagetiere, die Unbilden der Witterung, die plumpen Hände ungeübter Benutzer. Hätte in den vergangenen Jahrhunderten jedermann Zutritt zur Bibliothek gehabt und unsere Handschriften nach Belieben berühren dürfen, so wäre der größte Teil von ihnen heute nicht mehr vorhanden. Der Bibliothekar schützt sie also nicht nur vor den Menschen, sondern auch vor der Natur, und er widmet sein ganzes Leben diesem fortwährenden Krieg gegen die Kräfte des Vergessens, des Feindes der Wahrheit.
Vielen Dank, Franz Laake, aus Der Name der Rose von Umberto Eco. Das war sozusagen die Einstiegserklärung, die in dem Roman geliefert wird, wie es da in dieser Bibliothek zuging. Ich meine, ein paar Sachen erkennt man wieder. Zum Beispiel, dass da nicht alle Bücher offen rumstehen.
Ja. Mir fällt gerade, wir haben noch ein Stückchen vergessen, ne? Wir haben noch einen kleinen Tick, den habe ich noch vergessen, den habe ich noch hier liegen aus diesem Teil.
Ja, dann mal ran.
Denn nach dem Feind der Wahrheit geht's ja noch weiter. Demnach betritt also außer den beiden Personen niemand das Obergeschoss des Edificiums? Der Abt lächelt fein. Niemand darf es, niemand kann es. Niemand hätte, selbst wenn er es wollte, Erfolg. Die Bibliothek verteidigt sich selbst. Unergründlich wie die Wahrheit, die sie beherbergt, trügerisch wie die Lügen, die sie hütet, ist sie ein geistiges Labyrinth und zugleich ein irdisches. Kämt ihr hinein, ihr kämt nicht wieder heraus. Dies mag euch genügen. Ich muss euch bitten, euch an die Regeln dieser Abtei zu halten.
Genau. Die Regeln der Abtei, die Regeln der Bibliothek, sehr, sehr streng, es kommt keiner rein. An den Unibibliotheken sieht es ein bisschen anders aus, da kommt man rein. Wobei ich muss sagen, ich habe in Bielefeld studiert. Reformuniversität, da hatte man den Gedanken, dass es eine Präsenzbibliothek ist, dass da alle Bücher, fast alle Bücher öffentlich zugänglich stehen. Man kann die meisten auch ausleihen. Dass das anderswo durchaus so gehandhabt wird, dass man da ganz kompliziert erstmal Anträge stellen muss, damit die Bücher einem irgendwann im Laufe des Tages rausgegeben werden. Das habe ich eigentlich erst relativ spät dann mal anderswo mitbekommen. Aber dementsprechend war auch der Ordner allein in der Abteilung, ich habe in den Sprachwissenschaften, da habe ich ja als studentische Hilfskraft gearbeitet und die Liste der Bücher ausgedruckt, die geklaut worden waren, machten einen Ordner aus, ich würde sagen so ein Papierstoß DIN A4, so 5-6 Zentimeter, das waren so die Verluste der letzten Jahre, also viel, viel, viel wurde da geklaut.
Da war irgendjemand nicht in unserem Beruf tätig, der wollte sich eine Bibliothek aufbauen.
ja, wahrscheinlich.
Vielleicht war er auch angesteckt von so einer Beschreibung wie bei Umberto Eco, weil ich finde, der Bibliothekar, der kommt ja unheimlich sexy rüber. Das klingt ja sonst, normalerweise ist das so ein staubtrockener Beruf.
Der den Teufel abwehrt.
Ja, genau.
Und der schwertschwingende Bibliothekar.
Genau, der gleichzeitig die Bücher beschützt und so, das ist echt so eine... Das gab es, glaube ich, nur im Mittelalter. Heutzutage, naja, wie gesagt, die werden halt geklaut und nicht so gut beschützt.
Die werden geklaut und was auch passiert ist, dass gerade in Fachbereichen wie den Naturwissenschaften zum Beispiel, wo man viele Bücher vor Ort stehen hat, aber die darf man nicht ausleihen, dass sich dann die Leute, die die Bücher brauchen, die einfach rausziehen und dann von der Biologie in die Anglistik gehen und dort irgendwo hinter dem Shakespeare einfach sich ein Nest anlegen. Und das war dann immer eine Freude, wenn ich beim Einsortieren der Bücher dann so ein solches Nest aus einem völlig fachfremden Bereich gefunden habe und konnte dann Erfolg melden. Hier, ich habe wieder
ein Nest ausgehoben. Klingt doch ein bisschen sexy wieder, ne? Auf der Suche nach den Nestern?
Ja.
Aber das gehört doch auch dazu zu Bibliotheken, so diese Selbstvernördung, die man da erlebt. Also man befasst sich auf einmal mit Signaturen und verlorenen Büchern und auf einmal braucht man ein Buch, das hat die absurdeste Signatur, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Und das ist so ein eigener Kosmos, würde ich sagen.
Ist euch das auch manchmal passiert, dass ihr,
kurz. Ich war fertig.
Dass ihr so eine Art Zwiegespräch mit denjenigen führt, die das vorher ausgeliehen haben, dass Leute da was unterstrichen haben an Stellen, bei denen man sich denkt, wie kann man so bescheuert sein, diese Stelle zu unterstreichen und daneben noch drei Ausrufezeichen zu machen? Das ist völlig irrelevant, was da steht. Ja. Und das einen nervt. Und man denkt, welcher Vollidiot war das?
Ja, absolut. Also eine Freundin von mir hat mal irgendwann sich gelangweilt bei der Lektüre eines Buchs und hat Herzchen da reingemalt. Und danach hatte ich dann dieses Buch. Und das war sehr interessant, weil dann ist mir schon aufgefallen, das Buch ist an sich langweilig, aber genau an den Stellen waren dann irgendwie so alle möglichen Sachen in das Buch gemalt. Und das war auch sehr interessant.
Also bei Büchern ist es mir noch nicht aufgefallen. Mir fällt es nur, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, gelegentlich, wenn ich so Manuskripte, die schon gelesen wurden, übernehme und die auch lesen muss und denke, was soll mir dieses Betonungszeichen jetzt hier gerade sagen? Passiert mir auch. Kann aber ganz spannend sein.
Aber da wissen Sie ja, wer es vorher war, oder?
Ich verrate es aber nicht.
Noch unter uns hier. So ganz familiär.
Ich meine, die Unterstreichungen sind ja das eine. Das andere ist das, was man aus den Jura-Bibliotheken beispielsweise kennt, dass da Seiten rausgerissen werden, damit man selbst den Informationsvorsprung hat. Aber die blöden Kommilitonen, die man abhängen will, die sehen dann ein bisschen alt aus. Oder aber, wenn man nicht die Seite rausreißt, kann man trotzdem mit einem schwarzen Edding wichtige Passagen in diesem Buch oder in der lose Blattsammlung, was auch immer, einfach einschwärzen, damit die für die Konkurrenz einfach irgendwie nicht mehr zu gebrauchen ist. Auch solche Geschichten hat man da erlebt. Und natürlich, es gibt auch Leute, bei denen man manchmal dann denkt, muss ich mir Gedanken machen? Ich erinnere mich an einen Kommilitonen, der jeden Tag um dieselbe Uhrzeit in denselben Fachbereich ging, an denselben Tisch, denselben Stuhl nahm, dasselbe Buch nahm, in Klammern, der hat auch noch jeden Tag zumindest gefühlt das Gleiche angehabt. Und dann saß er da 2 Stunden regungslos, blätterte auch so nach meinem Beobachten jedenfalls keinmal in dem Buch herum, sondern starrte nur drauf und ging nach 2 Stunden einfach wieder raus. Und dann fragt man sich schon,
Sozialfall, Bibliothek, quasi.
Meditationshilfe?
Vielleicht auch das.
Ja. Wir wollen wieder in den Namen der Rose einsteigen. Und zwar fassen wir zusammen, da ist ein sexy Bibliothekar.
der wirklich in dem Buch auch alles andere als sexy ist, okay.
Und jedenfalls versucht die Abtei, der Abt versucht alles, um unliebsame Besucher rauszuhalten. Jetzt ist es so, dass die beiden Protagonisten des Romans von Umberto Eco dann doch über Schleichwege in diese Bibliothek reinkommen und feststellen, dass diese Bibliothek ein totales Labyrinth ist, in dem man sich verirrt.
Es ist der 2. Tag, Nacht, worin man endlich ins Labyrinth eindringt, sonderbare Visionen hat und sich, wie es in Labyrinthen vorkommt, verirrt. Wir stiegen erneut zum Skriptorium hinauf, diesmal über die breite Treppe im Ostturm, die uns auch weiter hinauf zum verbotenen Oberstock führte. Während ich die Lampe hoch vor uns hertrug, dachte ich an die Worte des Greisen Alinardus über das Labyrinth und machte mich auf Entsetzliches gefasst. Überrascht stellte ich fest, als wir an den geheimnisumwitterten Ort gelangten, dass wir uns in einem nicht sehr großen, fensterlosen Raum mit 7 Wänden befanden, in dem, wie übrigens im gesamten Oberstock, eine muffige, abgestandene Luft herrschte, nichts, wovon man sich entsetzen musste. Der Raum hatte, wie gesagt, 7 Wände, aber nur 4 davon enthielten Öffnungen, breite Durchgänge zwischen schlanken, halb in die Mauer eingelassenen Säulen, überwölkt von Rundbögen. Vor den Wänden erhoben sich mächtige Bücherschränke voller säuberlich aufgereihter Bände. Jeder Schrank trug ein Schild mit einer Zahl, desgleichen jedes einzelne Bord. Offensichtlich die gleichen Zahlen, die ich im Katalog hinter den einzelnen Buchtiteln gesehen hatte. In der Mitte des Raumes stand ein großer Tisch, gleichfalls voller Bücher. Auf allen Bänden lag eine feine Staubschicht, ein Zeichen dafür, dass sie in regelmäßigen Abständen gereinigt wurden. Auch auf dem Boden lag keinerlei Unrat. Über einem der Türbögen las ich eine gemalte Inschrift: Apokalypsis Jesu Christi. Sie wirkte nicht verblasst, obwohl die Lettern sehr altertümlich aussahen. Später, als wir in den anderen Räumen ähnliche Inschriften fanden, bemerkten wir, dass sie in Wahrheit eingraviert waren, sogar recht tief in den Stein geschnitten und dann ausgemalt mit einer Farbe, wie man sie für die Fresken auf Kirchenwänden benutzt. Wir schritten durch einen der Türbögen und gelangten in einen annähernd rechteckigen Raum. Die Wand vor uns hatte ein Fenster, dessen Scheiben jedoch nicht aus Glas, sondern aus hauchdünn geschliffenem Alabaster waren. Links führte uns ein Türbogen von der gleichen Art, wie wir ihn soeben durchschritten hatten, in einen weiteren Raum, der ebenfalls vier Wände hatte. Eine davon wieder mit einem Fenster und eine mit einem weiteren Durchgang. Beide Räume trugen ähnliche Inschriften über dem Türbogen wie der erste, nur dass die Texte anders lauteten. Der eine hieß Super Tronos Vigniti Quatuor, der andere Nomen Illimors. Ansonsten waren die Räume zwar kleiner, und wie gesagt nicht sieben, sondern viereckig, aber genauso möbliert wie der erste. Schränke voller Bücher und in der Mitte ein Tisch. Wir gingen weiter in den nächsten Raum. Er war leer und trug keine Inschrift. Unter dem Fenster stand ein kleiner Altar aus Stein. Hier gab es drei Türen. Durch die eine waren wir gekommen. Die zweite öffnete sich zu dem siebeneckigen Innenraum, den wir schon kannten. Die dritte führte in einen neuen Raum. Nicht unähnlich dem bisherigen, aber mit der Inschrift Obscuratus est sol et aer. Von ihm aus gelangten wir zu einem fünften, rechteckigen Raum mit der Inschrift Facta est grando et ignis. Hier gab es keine weitere Tür. Überlegen wir, sagte William, fünf rechteckige oder leicht trapezförmige Zimmer, jedes mit einem Fenster. Umgeben den siebeneckigen, fensterlosen Innenraum, in den die Treppe mündet. Das scheint mir elementar. Wir befinden uns im Ostturm. Jeder Eckturm des Edificiums hat von außen gesehen fünf Seiten, jede davon mit einem Fenster. Tja, die Sache ist klar. Das leere Zimmer geht genau nach Osten, in dieselbe Richtung wie der Chor der Kirche. Die Strahlen der Morgensonne fallen auf den Altar, wie es sich gehört und frommt. Der einzige raffinierte Einfall ist die Sache mit den Alabasterscheiben. Bei Tage filtern sie das grelle Sonnenlicht zu einem milden Schimmer. Bei Nacht lassen sie nicht einmal das Mondlicht durchscheinen. Sehr labyrinthisch ist die Anlage bisher nicht. Komm, lass uns sehen, wohin die anderen Türen aus dem Siebeneck führen. Ich denke, wir werden uns leicht zurechtfinden. Er irrte. Die Erbauer der Bibliothek waren einfallsreicher gewesen, als er geglaubt hatte. Ich weiß nicht, wie es kam, aber als wir den Ostturm verließen, wurde die Abfolge der ineinandergehenden Räume wirrer. Einige hatten zwei, andere drei Türbögen. Jeder hatte ein Fenster, auch wenn wir ihn aus einem Raum mit Fenster betraten und meinten, er müsse im Inneren des Edificiums liegen. In jedem fanden wir stets die gleiche Art von Bücherschränken und Tischen, und die säuberlich aufgereihten Bände sahen allesamt gleich aus, was uns ein Wiedererkennen schon betretener Räume nicht gerade erleichterte. Wir versuchten uns an den Inschriften zu orientieren. Einmal hatten wir einen Raum durchquert, in welchem In diebus illis über der Tür stand, und nach einiger Zeit war uns, als hätten wir ihn wieder erreicht. Doch dann fiel uns ein, dass beim ersten Mal die Tür gegenüber dem Fenster zu einem Raum mit der Inschrift Primogenitus mortuorum geführt hatte. Und diesmal stand dort Apokalypsis Jesu Christi. Aber es war nicht der siebeneckige Treppenraum, in dem wir unsere Erkundung begonnen hatten. Offenbar wiederholten sich manche Inschriften mehrmals. So fanden wir auch zwei nahe benachbarte Räume, in denen beide Male Apokalypsis Jesu Christi stand. Und gleich darauf folgte einer mit Cicidit de Coelo Stella Magna.
Tja, wer ist fit in Latein?
Obwohl ich ja großes Latinum und auch noch bei dem Sender arbeiten, der Lateinnachrichten verbreitet.
Vor entsetzlich langer Zeit war ich mal Messdiener. Aber das ist ganz lange her.
Franz Lake, vielen Dank für diese Passage aus Umberto Ecos Der Name der Rose. Und das, finde ich, stützt unsere These des heutigen Abends nochmal ungemein. Ja, wir betreten sozusagen mit den beiden Protagonisten das erste Mal diese Bibliothek und wir haben noch von keinem einzigen Buch erfahren, was da drin steht, sondern es wird seitenlang erstmal die Räumlichkeit beschrieben und das Labyrinth, was da drin ist. Ich habe irgendwann, nachdem ich das Buch gelesen, auch den Film gesehen hatte, mal erfahren, wo eigentlich die Idee herkommt zu dieser Bibliothek. Und zwar stammt sie von einem argentinischen Schriftsteller, der auch Bibliothekar war, Jorge Luis Borges. Der hat in den 40er Jahren eine Kurzgeschichte geschrieben, das heißt die Bibliothek von Babel. Das ist eigentlich so eine Allegorie, sagt man, glaube ich, ja, auf sozusagen das Labyrinth des Denkens, das unendliche Wissen. Das ist sozusagen, er beschreibt eine Bibliothek, die unendlich ist. Das Besondere ist nämlich, dass da jedes erdenkliche Buch drin steht. Und die Menschen leben da auch und finden das zunächst erst ganz inspirierend und ganz schön. Und irgendwann kommen sie aber mit dieser Überforderung an Literatur und an dem Aussortieren von, was ist jetzt eigentlich ein gutes Buch und wo stehen eigentlich nur Buchstabensalate drin. Das überfordert sie. Es gibt sogar Selbstmorde und so weiter. Und Umberto Eco hat halt eben versucht, in Der Name der Rose quasi diesen, ja, erstmal nur beispielhaft oder allegorisch beschriebenen Ort mit dem ganzen Labyrinthischen dann tatsächlich konkret in diese Abtei seines Romans zu versetzen. Und Franz Lake, wir haben,
ich wollte nur sagen, dass der Borges ja auch auftritt in Der Name der Rose.
Ja.
Aber das ist jetzt ein Geheimnis.
Ja, der wird uns gleich auch nochmal begegnen. Der als Jorge. Nicht? Genau. Das ist der alte...
Der total unsexy Bibliothekar ist Borges, weil der war auch blind und so.
Der Schriftsteller war blind und die Figur Borges ist auch blind. Und das ist der dieses zweite Buch von Aristoteles über die Poetik einfach verschwinden lassen möchte.
Genau.
Aber ich habe Franz Lake gebeten, mal den Borges-Text, also das Original sozusagen, zumindest den Anfang der Geschichte von der Bibliothek zu Babel mal vorzubereiten.
Das Universum, das andere die Bibliothek nennen, setzt sich aus einer unbestimmten, vielleicht unendlichen Zahl sechseckiger Galerien zusammen, mit weiten Luftschächten in der Mitte, eingefasst von sehr niedrigen Geländern. Von jedem Sechseck kann man die unteren und oberen Stockwerke sehen, ohne Ende. Die Anordnung der Galerien ist immer gleich. 20 Bücherregale. 5 breite Regale auf jeder Seite verdecken alle Seiten außer zweien. Ihre Höhe, die des Raums, übertrifft kaum die eines normalen Bibliothekars. Eine der freien Wände öffnet sich auf einen schmalen Gang, der in eine andere Galerie, genau wie die erste, wie alle, einmündet. Links und rechts am Gang befinden sich 2 winzige Kabinette. Im einen kann man im Stehen schlafen, im anderen seine Notdurft verrichten. Hier führt die Wendeltreppe vorbei, die in den Abgrund hinab und in die Ferne hinaufsteigt. Im Gang ist ein Spiegel, der den Schein getreulich verdoppelt. Die Menschen schließen gewöhnlich aus diesem Spiegel, dass die Bibliothek nicht unendlich ist. Wenn sie es wirklich wäre, wozu diese scheinhafte Verdopplung? Ich träume lieber, dass die polierten Oberflächen das Unendliche darstellen und verheißen. Licht kommt aus ein paar kugelförmigen Früchten, die den Namen Lampen tragen. Es gibt deren 2 in jedem Sechseck, seitlich angebracht. Ihr Licht ist ungenügend, unaufhörlich. Wie alle Menschen der Bibliothek bin ich in meiner Jugend gereist. Ich bin gepilgert auf der Suche nach einem Buch, vielleicht dem Katalog der Kataloge. Jetzt, da meine Augen kaum mehr entziffern können, was ich schreibe, stelle ich mich darauf ein, wenige Meilen von dem Sechseck, wo ich geboren wurde, zu sterben. Wenn ich tot bin, wird es genug mitleidige Hände geben, die mich über das Geländer werfen. Mein Grab wird die unauslotbare Luft sein. Mein Leib wird immer tiefer sinken und sich im Wind des unendlichen Sturzes zersetzen und auflösen. Ich behaupte, dass die Bibliothek unendlich ist. Die Idealisten argumentieren, die sechseckigen Säle seien eine notwendige Form des absoluten Raums oder zumindest unserer Anschauung des Raums. Sie geben zu bedenken, ein dreieckiger oder fünfeckiger Saal sei unfassbar. Die Mystiker behaupten, die Ekstase offenbare ihnen ein kreisförmiges Gemach mit einem großen, kreisförmigen Buch, dessen Rücken rund um die Wand läuft. Aber ihr Zeugnis ist verdächtig, ihre Worte sind dunkel. Dieses zyklische Buch ist Gott. Hier und jetzt will ich nur den klassischen Spruch zitieren. Die Bibliothek ist eine Sphäre, deren eigentlicher Mittelpunkt jedes beliebige Sechseck und deren Umfang unzugänglich ist.
So beginnt die Geschichte, die Bibliothek von Babel von Jorge Luis Borges. Du hast das schon viel schöner ausgesprochen als ich gerade, Daniel.
Borges.
Hä?
Borges.
Herr Lake, vielen Dank. Sie sind ja noch im Dienst sozusagen, und zwar beim Deutschlandfunk. Schwer. Und sprechen da gleich die 19 Uhr Nachrichten?
Da kommen jetzt die 19 Uhr Nachrichten auf mich zu und dann komme ich gleich nochmal zu euch rein.
Ja, wunderbar.
Durch einfach mal.
Das ist sehr gut.
Okay, dann bis gleich.
Bis gleich, danke. Ja, da werden Menschen in der Bibliothek geboren, sie leben dort und sie sterben dort auch. Das klingt verdammt nach Soziotop-Bibliothek. Wir haben also weitere Geschichten.
Ja, aber vor allen Dingen nicht zum Soziotop, sondern zu einem Punkt, der mir auch eingefallen ist, als ich das jetzt gehört habe, weil ich dieses Buch von Borges, das gehört, glaube ich, zu den Büchern, die ich immer nicht gelesen habe, die immer ungelesen geblieben sind. Ich weiß, dass ich mal angefangen habe und dann war ich so, ah ja, das irgendwie kommt der Gott vor und sechseckige Räume und Bücher und ich bin irgendwie ausgestiegen. Und dazu, wir haben ja auch gefragt nach den Büchern, die immer im Regal verstauben. Und dazu haben wir einige Meldungen gekriegt, unter anderem von Susanne Bachmann. Sie hat auf Facebook geschrieben, in meinem Bücherregal steht tatsächlich das Buch der Mormonen. Nie gelesen, aber ich kann Bücher einfach nicht wegschmeißen. Und apropos Bücher zum Einschlafen, hier im wahrsten Sinne des Wortes, die Blechtrommel als Hörbuch gelesen von Günter Grass persönlich. Besser als jedes Schlafmittel, auch in Papierformat bisher nie zu Ende gelesen.
Ja, wir haben hier auch in der Redaktion mal ein bisschen herumgefragt, was eigentlich so Bücher sind, die man bisher nicht gelesen hat. Und zwar unser Kollege Matthias von Hellfeld, der ja auch Historiker ist, wenn man so will.
Dein Buch nicht gelesen?
Ja. Er hat viele, viele Bücher zu Hause und er sagte, er hätte auch einige davon nicht gelesen, aber hört mal selbst.
Also bei mir zu Hause stehen ungefähr 4000 Bücher in den Bücherregalen. Es ist wirklich relativ viel. Manche von diesen Büchern habe ich mehrfach gelesen und manche auch wirklich gar nicht. Und das, was mir als erstes einfällt, ist eine Reihe, die die Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben hat. Das sind so statistische Bücher, aus denen man ersehen kann, wie sich die Gesellschaft der Bundesrepublik 1980, 81 und so weiter entwickelt hat. Also wie viele Leute Arbeit hatten, wie viele Leute hier gewohnt haben, wie viele evangelisch und wie viele katholisch waren und so weiter. Und ich hatte mal gedacht, das kannst du bestimmt irgendwann mal gebrauchen. Und dann habe ich das in diesen Bücherschrank gestellt und ich habe es nie wieder angerührt. Und neulich standen meine Frau und ich bei uns im Zimmer und sagten, wir brauchen für diese vielen Bücher immer eine Wohnung, die ein Zimmer mehr hat, als wir eigentlich brauchen. Das heißt, wir müssen jetzt mal ein paar Bücher wegschmeißen, die wir nicht mehr lesen werden. Und die gehören bestimmt dazu.
Tja, das ist schmerzlich, sich von Büchern zu trennen. Muss aber manchmal sein.
Ja, das muss wohl manchmal sein. Bernd Jungwirth hat uns auf Facebook auch noch geschrieben und hat gesagt, dass ihm spontan nur zwei noch nicht gelesene Bücher bei ihm einfallen. Das eine ist Jesus Christus Teil 1 von Papst Benedikt dem 16. und das Buch Die Frauen von Memphis. Der Autor ist ihm aber leider entfallen. Mir sagt das auch jetzt gar nichts, aber ja.
Dann ist natürlich noch die spannende Frage, wie ist denn das Buch mit dem Papst überhaupt da reingekommen?
Ja, ins Bücherregal. Das würde man wissen. Vielleicht, Bernd Jungwirth, melden Sie sich und sagen Sie, wie dieses Buch in Ihren Besitz bekommen ist. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte.
Ihr guckt mich erwartungsvoll an. Ja, muss ich jetzt preisgeben, welche Bücher bei mir ungelesen im Bücherschrank stehen und mich peinigen?
Ja, schaffen wir das noch bis 19 Uhr oder ist die Liste länger?
Die ist sicherlich sehr lang. Mir fallen nur zwei ein. Das ist einmal Deutschstunde von Lenz und der schon angesprochene Günter Grass mit Katz und Maus. Das sind Bücher, die ganz weit oben liegen und die ich immer noch mal lesen müsste.
Deutschstunde von Lenz ist übrigens ein gutes Stichwort. Ich habe es nicht zu Hause stehen, aber ich habe eine Erinnerung daran, wie gesagt, das ist nochmal die Zeit, wo ich als studentische Hilfskraft in der Germanistik und in den Sprachwissenschaften Bücher eingestellt habe und verliehen habe. Und ich wusste irgendwann im Prinzip eigentlich kannte nicht fast alle Bücher, aber doch noch eine ganze Menge Bücher und wusste einfach, dass es sie gibt. Ich wusste, welche Signatur sie haben, wie sie aussehen, welchen Umschlag sie haben, ob sie gerade ausgeliehen waren oder nicht. Man bekommt mit der Zeit doch einen ganz guten Überblick. Und irgendjemand fragte, wo ist dann eigentlich hier die Deutschstunde? Und dann habe ich gesagt, jetzt gehst du da runter, ne, den Gang, biegst nach links an dem 7. Regal und dann musst du dich bücken, weil das 3. Regal Brett von unten und es hat einen grünen Umschlag und die Signaturnummer XY. Und das war ein bisschen Zufallstreffer, aber ich hatte das, glaube ich, gerade kurz davor reingestellt. Aber ich hatte einen mordsmäßigen Eindruck hinterlassen. Gelesen übrigens habe ich es nie. Ich habe es nie gelesen. Unser Kollege aus der Technik, Uwe Bräunig, hat da auch so ein kleines Problem mit einem Buch.
Also ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, wie das Buch heißt, aber meine Freundin hat mir zu Weihnachten mal wieder einen Roman geschenkt, in dem Wissen, dass ich eigentlich nur Biografien lese und dieses Buch wahrscheinlich niemals anrühren werde. Und vor allem jedes Mal, wenn ich jetzt Zeit habe, ein neues Buch anzufangen, liegt sie mir in den Ohren, dass ich unbedingt diesen Roman lesen muss. Und ich muss mir immer diverse Ausreden einfallen lassen, um dann zu sagen, warum ich jetzt nicht dieses, sondern irgendein anderes Buch lese.
Ich möchte diese Ausreden hören. Das müssen wir uns mal irgendwie in der Kaffeepause erzählen. Ich glaube, die können einen weiterbringen.
Eigentlich ja.
Wenn das so militant abwehrt.
Ich würde jetzt auch mal ganz gerne wissen, was Uwe Bräunigs Freundin dazu sagt. Aber okay. Das hat sie ja gewusst, dass der Uwe nur sich für Biografien interessiert. Also er scheint da, wie soll ich sagen, beratungsresistent zu sein. Romane kommen ihm nicht auf den Nachttisch, wo die anderen Bücher liegen. Wir haben natürlich ein Herz für Bücher, die so völlig missachtet in der Weltgeschichte ja nicht mal herumgereicht werden, sondern einfach versauern. Man kann es ja mal so sagen, auch das passiert in Bibliotheken. Ladenhüter, wir haben das auf Facebook auch mal gepostet. Vorausgegangen war Folgendes. Unser Autor Stefan Beuting ist in der Stadtbibliothek Bergheim unterwegs gewesen, hat mal gefragt, was eigentlich die Bücher sind, die so ganz oft ausgeliehen werden. Was treibt die Leute in die Bibliotheken? Und irgendwann kamen sie dann auch an einem Raum vorbei, wo die ganzen Ladenhüter drin standen. Also die in den 60er Jahren mal angeschafft wurden, nie ausgeliehen. Und jetzt überlegen sie sich, das Ding dann doch vielleicht doch mal irgendwie zu entsorgen. Und konkret haben sie sich ein Buch angeguckt, das geht über chinesische Landschaftsmalerei. Aber vielleicht hören wir erstmal das, was Stefan Beuting da vor Ort in der Bibliothek Bergheim erlebt hat.
Ladenhüter.
Gibt es eine Ecke, wo sich Bücher verstecken, die nie ausgeliehen werden?
Also wir können uns mal den Kunstbestand angucken. Wie wäre es denn damit? Also wir haben hier so Kunstbestände, da sind zu verschiedenen Ländern. Kunst bis 1800 ist da abgebildet. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel chinesische Landschaftsmalerei. Das ist ein Buch, was auf jeden Fall schon älter ist. Das stammt noch aus unserem Altbestand. Das darf man jetzt nicht sagen, von welchem Jahr das ist. Das ist mein Geburtsjahr und ich bin nicht besonders jung. Also das sagen wir jetzt aber nicht. Ne?
1965.
Nein, 64. Also von daher wäre das so ein Kandidat, wo man, das sieht auch nicht mehr ganz so schön aus, das wäre eins von denen, die sich jetzt schon schlafend hier lange verbergen und die man eigentlich mal überprüfen müsste und auch rausschmeißen müsste. Wenn wir da jetzt gucken, wie oft das ausgeliehen wird, dann schäme ich mich. Wahrscheinlich ist das nämlich noch nicht ausgeliehen worden. Ich wollte jetzt aber doch noch mal gucken. Ich habe mir selbst irgendwie ein Ei gelegt, wie das 1964er Buch chinesische Landschaftsmalerei ausgeliehen worden ist. Schauen wir doch mal. Oh, also es ist 2006 das letzte Mal ausgeliehen worden, aber seitdem wir hier in diesem Haus sind, nur ein einziges Mal. Aber immerhin, ich hätte jetzt geschworen, es wäre nie ausgeliehen worden.
Tja, aber diesem Buch steht ja leider ein Schicksal bevor. Ja, der Ladenhüter, nochmal den Titel. Chinesische Landschaftsmalerei am Beispiel der Höhlen von Tun Huang. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen so ausgesprochen, dass ein Sinologe das durchgehen lassen würde. Ja, also wer dieses Buch nicht ausleiht oder wenn es nicht ausgeliehen wird in nächster Zeit, dann wird das einfach irgendwie Geschichte werden, dieses Buch.
Ja, und zwar in einer ganz bestimmten Form. Und zwar gibt es eine belgische Firma, die verarbeitet ja aus dem Verkehr gezogene Bücher zu Dämmstoff. Das heißt, irgendwann wird dieses Buch eventuell Häuser dämmen. Also wer dieses Buch davor bewahren will, über chinesische Landschaftsmalerei, sollte sich in die Bibliothek in Bergheim begeben und dieses Buch ausleihen.
Genau, und ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort sind auch schon quasi vorgewarnt, ja, dass wir nochmal einen Aufruf starten, ob sie da ihren größten Ladenhüter überhaupt noch loswerden. Und das liegt wahrscheinlich schon vorne an der Theke. Und wenn es dann da in 3 Tagen keiner abgeholt hat, dann geht's nach Belgien. Wobei, ich meine, lieber Daniel, man könnte jetzt auch argumentieren, wenn dieses Buch zu Dämmstoff für Häuser wird, dann ist es wenigstens in diesem Leben noch zu irgendetwas Nutze gewesen.
Ja, ja, das stimmt natürlich. Also, ja, gut, okay. Aber ausleihen ist ja, also das ist ja nicht der eigentliche Zweck eines Buches. Also Dämmstoff, meine ich.
Ja, nein, es tut einem auch leid. Also wie gesagt, wir rufen auf jeden Fall nochmal herzlich dazu auf, dieses Buch auszuleihen. Wenn Sie in der Gegend von Bergheim wohnen, Großraum Köln sozusagen, oder jemanden kennen, schicken Sie doch jemanden vorbei.
Ich weiß ja, oder per Fernleihe bestellen kann man das natürlich auch.
Das ist richtig, per Fernleihe bestellen. Wobei, es kann ja sein, dass mehrere Exemplare irgendwo in deutschen Bibliotheken schlummern und man kann, glaube ich, nicht genau sagen, ich will es genau aus dieser Bibliothek haben.
Ach so.
Das stimmt, also dann erlöst man sozusagen vielleicht das Buch an einem anderen Standort vor dem Schicksal. Ich frage mich auch, warum Stefan Beuting dieses Buch nicht einfach mitgenommen hat.
Das stimmt.
Hätte er jetzt einfach mal ausleihen können, aber ich glaube, selbst er wollte sich mit sowas nicht belasten. Ich würde übrigens an dieser Stelle ganz gerne ein bisschen Aerobic spielen. Und zwar unser tägliches Rätsel nochmal spielen und dann auflösen. Die Spielregeln. Machen wir jetzt mal richtigen Bruch, aber gut. Ich weiß nicht, wie ich jetzt von Büchern auf berühmte Politiker kommen soll, deswegen lasse ich es einfach mal sein. 6 O-Töne von berühmten Politikern, jeweils 2 von ihnen hatten das gleiche Amt inne und sind der Vorgänger bzw. Nachfolger des anderen. Also die Frage ist, wer gehört hier eigentlich zusammen?
Wir überaltern hier, man sieht es an mir am besten, ich bin im 93. Lebensjahr. Meine Güte nochmal, wir werden immer älter und es wachsen immer weniger junge Leute nach.
Wenn ich sage, wir müssen uns in Europa dafür einsetzen, dann geht es auch darum, dass in Ländern wie Griechenland, Portugal, Spanien und anderen man nicht früher in Rente gehen kann als in Deutschland.
Europa muss doch auch die Interessenvertretung der Europäerinnen und Europäern im Weltmaßstab sein. Wir werden doch als Deutsche, als Schweden, als Engländer, als Polen nicht mehr einzeln gehört.
Atomkraftwerke haben einen sehr hohen Kapitalbedarf am Anfang. Atomkraft ist nicht wettbewerbsfähig, sie ist nur wettbewerbsfähig, wenn, wie es in der Vergangenheit es die Regel war, dieses massiv subventioniert wird von Staatsseite. Und wer bringt die Subventionen auf? Der Steuerzahler.
Ich liebe Deutschland und vor allem die deutsche Fußballnationalmannschaft. Die zeigen uns, was man mit Teamwork erreichen kann. Ich glaube, die Politik kann davon ein bisschen sich was abgucken.
Ich habe was gegen Denkmäler, wenn ich dabei in Erscheinung trete. Denn wenn das Denkmal eingeweiht ist und alle Ehrengäste sind verschwunden, dann kommen zuerst die Tauben, setzen sich auf den Kopf und dann kommen die Hunde. Was sie jeweils tun, ist bekannt.
Amtsbrüder oder naja, Amtsschwestern, das war ja zumindest auch eine Frau dabei.
Amtsgeschwister.
Amtsgeschwister, ja, das ist sehr schön neutral ausgedrückt. Ich danke dir. Ja. Also, Wen haben wir gehört? Wir haben Helmut Schmidt gehört, wir haben Angela Merkel gehört, Sigmar Gabriel, Jürgen Trittin, Christian Wulff und Helmut Kohl. Ja, in welcher Form gehören die denn nun zusammen?
Tja, das lösen wir jetzt noch nicht auf, oder? Oder wollen wir es auflösen oder ziehen wir erst den Gewinner?
Ach komm, heute machen wir es mal spannend.
Also von unseren vielen, vielen Einlösungen zieht der Christian jetzt ein Zettel.
Wir machen folgende Arbeitsteilung. Du hast dir die Lottomaschine ausgebreitet, ich ziehe und Martin Schütz sagt, wer gewonnen hat.
Ohne Trommelwirbel verkünde ich jetzt also den oder die Gewinnerin, und zwar Frank Wilke. Herzlichen Glückwunsch.
Helmut Schmidt und Helmut Kohl, Bundeskanzler. Mhm. Angela Merkel und Jürgen Trittin, Bundesumweltminister. Sigmar Gabriel und Christian Wulff, Ministerpräsidenten in Niedersachsen. Und Jürgen Trittin und Sigmar Gabriel, Bundesumweltminister. Das war die richtige Lösung. Schönen Dank und herzlichen Glückwunsch. Es gab ja heute zu gewinnen einen Digitalradio-Empfangsstick für den PC. Das
ist mal was anderes.
Ja, aber das obligatorische T-Shirt tun wir trotzdem dazu. Herzlichen Glückwunsch. Musik haben wir heute recht wenig gehört. Wir haben sehr viel geredet, auch sehr viel lesen lassen. Jetzt wollen wir ein bisschen Musik hören. Wieder von Talking to Turtles, Wonky Cradle. In Bibliotheken und Büchereien ist das Interessanteste und das Spannendste nicht die Bücher, sondern die Menschen, die darin arbeiten. Man könnte auch fast sagen, leben oder sogar wohnen. Auch das, zumindest auch mal übernachten. Das habe ich erlebt. In der Uni-Bibliothek. Unsere Runde hier in der Redaktionskonferenz hat sich ein bisschen erweitert. Sonja Ernst ist mit dazugekommen. Hallo, herzlich willkommen. Maria Hirsch aus den Nachrichten. Hi.
Hallo.
Daniel Stender ist noch da.
Hallo.
Martin Schütz und Christian Schütte. Wir warten übrigens noch auf Franz Lake, den DLF-Sprecher, damit er uns nochmal aus dem Namen der Rose vorliest. Weil wir auch gespannt sind, wie die Geschichte da weitergeht. Der hat aber noch Nachrichten zu sprechen. Und deswegen wird er ein bisschen später kommen. Maria, du musst keine Nachrichten sprechen, aber du hast dich mit den Nachrichten auseinandergesetzt. Wie war die Lage da heute?
Also Top-Thema war, dass der Libyen-Einsatz am Montag endet. Das hat die NATO ja bekannt gegeben und das war eigentlich so die meiste Zeit unser Aufmacher.
Und ansonsten hast du aber wieder die verschollenen Meldungen sozusagen mitgebracht.
Die No-News, ja natürlich, die habe ich dabei. Wir haben heute viel aus der Medizin. Also die Kollegen vom Tag haben ganz viel aussortiert, was ihnen an Studien irgendwie ein bisschen komisch vorkam. Zum Beispiel hatten wir da eine Studie zu Aspirin, die besagt, dass wenn man jeden Tag 2 Aspirin nimmt für mindestens 2 Jahre, dass man dann ein geringeres Risiko für Darmkrebs hätte. Also erstens klingt das schon mal ein bisschen seltsam. Wir konnten das nicht wirklich nachvollziehen, ob das stimmt. Und außerdem ist sowas ja auch immer fragwürdig, weil wenn man jeden Tag einfach Aspirin nimmt, erhöht sich ja auch das Risiko für Magengeschwüre und innere Blutungen, was ja auch nicht so schön ist. Ja, war uns deshalb ein bisschen nicht ganz koscher, haben wir aussortiert. Und was ganz Ähnliches, eine andere Studie zum Alkoholkonsum. Und da ging es darum, dass wenn man regelmäßig viel Alkohol trinkt, oder nicht unbedingt viel, aber auf jeden Fall regelmäßig, dass man dann ein geringeres Risiko für Schlaganfall, also überhaupt für Herzkrankheiten hat. Und das ist ja so ähnlich. Also ich meine, man muss nicht unbedingt vielleicht nach außen tragen, trinkt Alkohol, das ist gesund, das ja ist fadenscheinig.
Ist vielleicht nicht das ganz richtige Signal.
Ja.
Nicht so ganz.
Genau.
Obwohl es ja fast vielleicht ein bisschen beruhigend sein kann, wenn man dann sozusagen in dieser Runde nochmal drüber spricht.
Was für jeder für aber sich gut. Selbst entscheiden.
Ja, genau. Okay. Was hast du noch?
Noch eine Studie, die ist ein bisschen komplizierter. Da war die Überschrift irgendwie sehr schön. Forscher lesen die Gedanken eines Träumenden. Das klingt ja erstmal super. Aber wenn man sich das dann genauer angeguckt hat, konnte man das nicht mehr so ganz nachvollziehen. Also im grob gesagt geht es darum, die Forscher schreiben, sie können die Gehirnmuster eines Patienten lesen, aber nur, wenn sie schon wissen, woran er denkt, beziehungsweise in dem Fall, woran er träumt. Das kann man ja aber nicht wissen. Und es ist ja auch nicht so, dass man morgens aufwacht und sich jetzt unbedingt genau erinnert, um 10 vor 12 habe ich geträumt, dass das und das passiert ist. So, und deshalb haben sie sich lauter Probanden gesucht, die luzid träumen können. Luzid träumen heißt, man kann seinen Traum aktiv steuern. Man kann sich vornehmen, ich werde jetzt die rechte Faust ballen und mir das angucken im Traum. So, und dann haben sie also diese Probanden genommen und haben denen vorher gesagt, bitte träumt doch davon, dass ihr eben zum Beispiel die rechte Faust ballt. Und dann haben diese Träumer das getan und das wohl auch anscheinend signalisiert, während sie es getan haben. Und daraufhin haben die Forscher dann ihre Gehirnmuster ausgewertet und dann gesagt, ja, das stimmt überein. Ist sehr kompliziert und wäre auch schwierig gewesen, überhaupt in eine kurze Meldung zu fassen. Und haben wir deshalb gesagt, das passt einfach nicht in unser Nachrichtenschema. Wir können es nicht nachvollziehen. Wir können es auf dem geringen Platz nicht dem Hörer überhaupt vermitteln. Deshalb ist das auch rausgeflogen als Thema.
Ja, ich meine, es klingt nicht unplausibel, dass sowas möglich ist, aber natürlich darstellbar in so einer kleinen Nachricht ist das nicht. Und die Überschrift, hey, man hat jetzt, man kann sozusagen Träume lesen oder Gedanken lesen, das wäre eben ja auch wieder falsch und zu verkürzt. Ja, genau. Insofern kann ich das nachvollziehen.
Also für einen Beitrag wäre es vielleicht was, aber nicht für uns. So, dann habe ich noch was ganz anderes. Es gab einen Vorfall in Bad Ems, da wurde ein Kunstwerk ausgestellt und das war quasi die Leiche von Ai Weiwei. Also es sah so aus, es war eben ein Modell. Und dann ist ein Besucher da rein und hat gedacht, das wäre jetzt wirklich tatsächlich die Leiche und ist vor Gericht gegangen und hat gesagt, das kann man nicht machen, das ist Störung der Totenruhe. Naja, und dann hat sich jetzt aber ergeben, es wird wohl kein juristisches Nachspiel geben, weil es war eben nur ein Kunstwerk.
Keine Meldung bei Die Radio Wissen, aber eine schöne Geschichte, die wir hier in der Redaktionskonferenz nochmal gehört haben.
Genau, und ein letztes Thema aus den USA. Da sorgt ein Halloween-Kostüm für Aufregung. Dieses Kostüm stellt Flüchtlingskinder aus dem Zweiten Weltkrieg dar. Also das sind ist Kleidung aus den 40er Jahren mit Mütze und Schuhen. Und angeteased wurde das von der Firma als ein originell historisches Kostüm, das ihr kleines Mädchen in den schicksten Flüchtling weit und breit verwandelt. Naja, und das finden einige Leute ziemlich geschmacklos und kann man auch mal drüber reden, aber als Nachricht war es uns dann ein bisschen zu bunt.
Maria, vielen Dank für die verschollenen Agenturmeldungen dieses Nachmittags. Wir sind ja auf der Suche in der gesamten Sendung nach Geschichten aus der Bibliothek. Und da muss ich dich, bevor du gleich wieder hochgehst, um weitere Nachrichten zu schreiben und aussortieren, natürlich auch fragen, wie hast du es denn gehalten mit Bibliotheken?
Also ehrlich gesagt bin ich eigentlich immer nur hingegangen, um mir ein Buch wirklich auszuleihen. Also ich war nicht der Typ, der in die Bibliothek geht zum Lernen. Das war irgendwie nicht mein Ding. Also ich habe mir lieber das Buch geholt und mich dann zu Hause aufs Sofa oder wohin auch immer gesetzt und mir das dann da angeeignet. Deshalb ist meine Geschichte eher die Nichtanwesenheit in der Bibliothek.
Sonja, wie ist das bei dir? Hast du ein besonderes Erlebnis oder irgendeine Geschichte mal erlebt in der Bibliothek?
Was ganz Besonderes nicht, aber ich habe ganz viel Zeit in der Stabi in Berlin verbracht, am Potsdamer Platz, als die Stabi noch umgeben war von diesen Seen und da noch wild gebaut wurde. Und wir waren ein fester Freundeskreis da, der sich regelmäßig in der Cafeteria zwischendurch verabredet hat und wir haben alle an unseren Diplomarbeiten gesessen. Und ich weiß noch, in der Cafeteria gab es damals so ein ganz großes rotes Sofa und das war immer Treffpunkt und ich erinnere vor allem dieses schöne rote Sofa. Und ich habe sehr gerne in Bibliotheken gearbeitet. Ich finde, das ist eine tolle Atmosphäre und man trifft auf Leute, die an irrsinnigen Themen arbeiten, denen man sonst nicht begegnet.
Also das ist so ein bisschen der Treffpunkt-Gedanke. Stefan Beuting, wir haben ja schon vorhin gehört, wie er versucht hat, den Ladenhüter der chinesischen Landschaftsmalerei irgendwie an den Mann oder an die Frau zu bringen. Der war ja in Bergheim in der Stadtbibliothek und hat da natürlich auch noch ein paar andere Leute getroffen.
Das Gebäude.
Es gibt hier 50.000 Medieneinheiten, so heißt das, Bücher, CDs, macht pro Quadratmeter 38 Teile. Sind Sie damit zufrieden?
Also wir sind damit sehr zufrieden. Das ist für viele Bibliotheken viel. Für uns ist das inzwischen der Standard und ich finde auch, eine Bibliothek sollte so ausgestattet sein, dass sie genügend Platz hat. Wir haben früher knapp 400 Quadratmeter gehabt, genau die gleiche Medienzahl. Und das sind sehr, sehr viel mehr, also viermal so viel Medien auf einen Quadratmeter. Da kann man sich dann eigentlich nicht mehr bewegen.
Und da eine Bibliothek ja eigentlich auch ein Treffpunkt sein sollte und nicht nur ein Standort für Medien, braucht man auch Raum um die Medien drumherum.
Der Nutzer. Aber eigentlich heißt es bei uns Kunde.
Ich habe meine Karte vergessen, aber ich habe den Zettel dabei.
Mhm. Okay, dann gucke ich mal im Konto nach. So, dann habe ich dir das ausgeliehen bis zum 10.11. So, und dann bekommst du hier dein Beleg. Bitte schön. Ja,
danke schön. Aber ich wollte noch ein Spiel vorbestellen, und zwar Madagaskar-Cards für die Wii.
Guck ich gerade mal. Ja, da bist du auch die Erste und ich habe dir das vorgemerkt. Das ist noch bestellt und wenn das dann da ist, dann bekommst du das direkt.
Ja. Okay. Dankeschön. Tschüss. Bitte. Tschüss.
Mein Name ist Klaus Dieders. Ich komme aus Kerpen-Sindorf. Ich interessiere mich besonders für Sachbücher und politische Zeitschriften.
Ja, ich habe zum Beispiel mir hier den Fokus angeschaut, die Cinema und jetzt bin ich noch gerade dabei bei der Frankfurter Allgemeine. Ich habe sowieso abends oder nachmittags ein bisschen Zeit, dann komme ich dann gerne mal hier vorbei. Kann ich zwei mit Bewegung und auch noch ein bisschen lesen das verbinden.
Trifft man hier eigentlich auch manchmal Leute, die sagen immer alle, Bibliotheken sind Orte der Begegnung?
Man trifft schon Leute, aber ist jetzt kein so absolutes Flirt-Tempel jetzt sozusagen hier, nein. Das würde ich jetzt nicht gerade behaupten.
Besondere Exemplare.
Wissen Sie, wie oft eine Medieneinheit hier bei Ihnen in der Stadtbibliothek durchschnittlich ausgeliehen wird?
Die meisten haben so im Jahr durchschnittlich 10, 20, 30 Ausleihen, wenn sie gut laufen.
In Ihrem Jahresbericht steht, eine Medieneinheit wird im Schnitt 5,8 Mal pro Jahr ausgeliehen. Und Sie haben ja gerade schon darauf hingewiesen, dass es da manchmal welche sehr begehrten gibt.
Ja, wir können uns vor allen Dingen die am besten laufen, mal angucken. Bei den Büchern sind das nämlich immer noch die Harry Potter Bücher. Wir haben also gestern nochmal nachgeschaut, weil wir das bei den Kindern wissen wollten. Die laufen immer noch wie geschnitten Brot.
Ja, Harry Potter geht immer noch wie geschnitten Brot in der Stadtbibliothek Bergheim. Ich erinnere mich nochmal daran, was überhaupt nicht geht. Das ist der Ladenhüter, den Sie dort haben. Chinesische Landschaftsmalerei am Beispiel der Höhlen von Tung Huang. Wir haben heute Nachmittag den Aufruf gestartet. Bitte, bitte gehen Sie dorthin, leihen Sie dieses Buch aus. Ansonsten wird es, weil es auf kein Interesse stößt, 64 ist es angeschafft worden, ganz wenige Male ausgeliehen, seit den letzten Jahren gar nicht mehr. Und das geht, wenn es nicht in den nächsten Tagen ausgeliehen wird, nach Belgien und wird zu Dämmstoff.
Verarbeitet. Aber ja. Hier hat jemand auf Facebook tatsächlich geschrieben, bitte per Post zusenden, aber es steht keine Adresse da. Also wir fragen nochmal nach.
Ja, achso, das ist die Fernleihe-Geschichte, ja? Okay. Ja, okay. Also hier gibt es Leute, die haben ein Herz für Bücher. Herr Lake, wie ist es bei Ihnen?
Dämmstoff, Stichwort, weil ich bei mir im Dach muss was gedämmt werden und so. Jetzt habe ich natürlich eine völlig andere Einstellung zu diesem Dämmstoff, der jetzt demnächst da in mein Dach eingebaut wird. Also das ist völlig richtig ehrfürchtig.
Ja, da können Sie abends nochmal oben aufs Dach raufgehen und gucken, vielleicht sind da noch,
nein, unglaublich, noch was lesen. Unglaublich oder gebildeten so. Dämmstoff.
Der ist schlau. Intelligenter Dämmstoff.
Wer hat das? Also das ist schon völlig.
Wie ist Ihnen ein Buch lieber, ungelesen im Regal oder als Dämmstoff auf dem Dach?
Also ich glaube so irgendwas dazwischen, so ein bisschen angelesen im Regal, glaube ich.
So. Darf benutzt aussehen,
oder? Ja, es darf auch schon benutzt worden sein. Wie gesagt, ich habe es ja eingangs gesagt, gelegentlich benutze ich dann auch nochmal ein Buch zum Einschlafen. Ne? Also gut, da stehen also in meinem Regal schon diverse Bücher, die immer noch nicht ausgelesen sind. Als Schichtdienster schläft man eigentlich so ohne Buch ganz gut ein. Also, aber hin und wieder ist dann schon mal ein Buch in der Hand.
Und Sonja, was sind eigentlich deine Bücher, die bei dir zu Hause im Schrank stehen und nie angerührt wurden? Jetzt sag nicht, du hast keine.
Doch, da stehen schon einige. Vor allem so dicke Bücher, die man dann doch nicht zur Hand nimmt. Aber ich muss sagen, ich bin mittlerweile ein totaler E-Book-Readerin geworden. Ich weiß gar nicht, gibt es eine weibliche Form von. Und deswegen wächst das Regal nicht mehr mit den Büchern. Also ich bin da wirklich ein bisschen umgestiegen. So viel steht da nicht mehr.
Tja, aber so Bücherregal hat ja auch was Dekoratives.
Hat was, aber es ist wirklich baumschonend, diese E-Book-Reader. Und man hat dieses Ding einfach dabei mit 100 Büchern. Und
ja, aber es gibt ja so viele Bücher, die schon existieren. Die Bäume wachsen ja daraus nicht mehr. Also die können, ne? Ist ja schon dekorativ. Genau,
also da stehen schon einige und einige auch noch nicht gelesen, aber ich versuche da das nicht nur als Dekoration, sondern wenn, dann wird es auch gelesen.
Und was wird dann eigentlich aus der Dämmstoffindustrie? Also
bei den Ja, das weiß ich nicht, das dann sollten, müsste man, also vielleicht solche Bibliotheken durchsuchen, gezielt nach in den untersten Regalen. Also wahrscheinlich findet man in jeder Stadtteilbücherei solche ungelesenen Dinger.
Oh, ich fürchte schon, dass wahrscheinlich unser Aufruf hier insofern nach hinten
ganz
losgeht.
Falsche Richtung, ja.
Ja, als wir die Bibliotheken überhaupt erstmal auf die Idee bringen, da mal ganz gezielt danach zu suchen. Ich wage mich auch mal aus der Deckung mit, ich habe mehrere Gesamtausgaben. Ich weiß nicht warum. Also Goethe Gesamtausgabe oder so. Oder zumindest so eine Auswahl, so die Classics, die
man. Bürger,
ja, genau. Da habe ich nicht alles von gelesen. Was denn noch? Also so Shakespeare. Habe ich sogar auf Deutsch und auf Englisch. Ja gut, ein bisschen hast du von gelesen, aber auch nicht alles.
Mal so quer also geblättert.
Ne? Ja, sieht immer ganz toll aus. Mhm. Und das freut auch die Leute, die dann den Umzug mit einem machen.
Wenn man umziehen möchte. Ja. Deswegen habe ich alle Kinderbücher, und darüber ärgere ich mich heute, maßlos, alle Kinderbücher, und es waren wahnsinnig viele, die habe ich irgendwann mal vor 12 Jahren, als ich das letzte Mal umgezogen bin, weggeschmissen. Und ich ärgere mich, dass ich die heute nicht mehr habe. Weil irgendwo E-Book hin, E-Book her, das ist ja sehr praktisch und steht ja das Gleiche drin. Aber ich finde aber schon von der Atmosphäre her, so abends am Kamin sitzen irgendwie und dann Buch lesen und dann so eine Lampe, die nur noch aufs Papier scheint und alles andere schummrig ist. Und man sitzt da, hat ein Glas Wein vielleicht noch dabei und liest dann so einige Seiten vorm Einschlafen im Buch, finde ich einfach atmosphärischer, viel schöner. Also von daher plädiere ich fürs richtige Buch.
Ich habe als Kind im Kindergarten auch erste Erfahrungen gemacht mit der Bibliothek, beziehungsweise hatte da der Kindergarten, glaube ich, so eine kleine Bücherecke, die kam mir damals immens groß vor. Waren wahrscheinlich nur so, weiß ich nicht, 100 Bücher oder so. Aber das war natürlich irgendwie das Paradies. Ich habe dort allerdings auch schon gegen die Regeln verstoßen. Ich habe mir, glaube ich, die kleine Raupe Nimmersatt ausgeliehen.
Oh ja.
Und hinten wurde immer eingestempelt, wann das Buch zurück musste. Das habe ich aber vergessen. Und dann war mir das auch sehr unangenehm und dann habe ich dieses Buch einfach irgendwo unter meinem Bett versteckt, wo es dann nach, gefühlt, ich weiß nicht, nach Monaten dann von meiner Mutter entdeckt wurde. Und dann sind wir gemeinsam in diese Bibliothek gegangen und haben uns erklärt und erfuhren die Barmherzigkeit der Bibliothekarin. Ich musste gar nichts bezahlen und ich war ganz ganz happy irgendwie, dass das so glimpflich ausging. Bei einer Userin allerdings ist das nicht so gelaufen, Daniel.
Ja, scheinbar nicht. Ich kenne nicht die ganze Geschichte dahinter, aber unsere Facebook-Nutzerin Pat Ceterer sagt, dass sie sehr erstaunt darüber ist, wie hoch die Mahnungen für Bücher sein können, die man vielleicht nicht so ganz genau zum Rückgabetermin zurückbringt. Ist mir auch schon mal so gegangen. Ich hatte ein ausgeliehenes Buch an jemand anderes verliehen, der hat es vergessen und am Ende waren es, glaube ich, 100 Mark, die ich bezahlen musste.
Tja, in der Bastei in der Bibliothek von Umberto Eco, die er beschreibt in seinem Roman Der Name der Rose, da darf man die Sachen, ausleihen, aber schon gar nicht mit nach Hause nehmen. Höchstens mit ins Skriptorium und so weiter. So, und wir sind jetzt, springen mal ans Ende dieses Romans. Wir haben ja schon zwei Passagen gehört, jetzt wollen wir noch die dritte hören. Da neigt sich die Geschichte allmählich zum Ende, geht auf ihren Höhepunkt quasi zu, denn das Buch, um das es die ganze Zeit geht, weswegen schon fast ein Dutzend Mönche getötet worden sind, ermordet worden sind, dieses Buch sozusagen liegt jetzt quasi auf dem Tisch. Wir haben vorhin schon über den Jorge, den Hüter der Bibliothek, da gesprochen. Und der gibt sich angeblich geschlagen und sagt hier, das Buch, nach dem du suchst, das zweite Buch der Poetik von Aristoteles, lieber Mönch, das gebe ich dir jetzt zu lesen.
Ich will etwas sehen, sagte William. Ich will den letzten Text jenes Bandes sehen, der vorher einen arabischen Text, einen syrischen Text und eine Bearbeitung oder Abschrift der Zöner Cypriani enthält. Ich will jene alte griechische Handschrift sehen, die vermutlich von einem Araber oder Spanier angefertigt worden ist und die du gefunden hast, als du dich damals in deiner Eigenschaft als Adlatus des Paulus von Rimini in deine Heimat schicken ließest, um die schönsten Kodizes der Apokalypse aus Leon und Kastilien einzusammeln, eine Beute, die dir Ruhm und Achtung eintrug in dieser Abtei und den Posten des Bibliothekars, obwohl er eigentlich dem 10 Jahre älteren Alinardus gebührt hätte. Ich will den griechischen Kodex sehen, der auf Leinenpapier geschrieben wurde, das damals noch überaus selten war, aber genau in Silos hergestellt wird, in der Nähe von Burgos, deiner Heimat. Ich will das Buch sehen, das du hier verwahrst, seit du es gelesen hast, weil du nicht willst, dass andere es lesen, das Buch, das du hier mit Hilfe allerlei raffinierter Machenschaften versteckt hältst und nicht zerstört hast, weil einer wie du keine Bücher zerstört, sondern hütet und vor fremden Blicken bewahrt. Ich will das zweite Buch der Poetik des Aristoteles sehen, das für alle Welt als verschollen oder niemals geschrieben gilt und dessen womöglich letzte Abschrift du hütest. Was für ein großartiger Bibliothekar du geworden wärst, William von Baskerville, sagte Jorge bewundernd und zugleich neidisch. So weißt du nun wirklich alles. Komm, ich glaube, es steht ein Hocker auf deiner Seite des Tisches. Setz dich und lies. Hier ist dein Preis. William setzte sich und stellte die Lampe, die ich ihm gegeben hatte, auf den Tisch. Sie beleuchtete Jorges Gesicht von unten. Der Alte nahm einen Folianten, der vor ihm gelegen hatte, und reichte ihn meinem Meister. Ich erkannte den Einband. Es war das Buch, das ich im Hospital geöffnet und für ein arabisches Werk gehalten hatte. »Lies nur, blättere, William von Baskerville«, sagte Jorge. »Du hast gewonnen.«
Dann soll William von Baskerville darin blättern. Und was er natürlich schon ahnt oder weiß, ist, dass die Seiten des Buchs vergiftet sind. Also das Buch zu lesen ist ein vergiftetes Angebot im wahrsten Sinne des Wortes.
Was aber nur funktioniert, dieser Trick, wenn man tatsächlich die Finger mit den Lippen anfeuchtet.
Ja.
Um die Seiten umzublättern.
Um die Seiten umzublättern,
genau. Und genau. Die Seiten sind auch getränkt, damit man sie eben nicht ohne weiteres umblättern kann, sondern automatisch dann sich den Finger nass machen will, um besser umblättern zu können. Der schlaue Mönch weiß das natürlich und gibt das auch zu erkennen gegenüber dem blinden Jorge. Und als der wiederum das mitkriegt, gibt es einen kleinen Streit, eine Auseinandersetzung. Die erwähnte Lampe fliegt um und da kann man sich vorstellen, was passiert, wenn offenes Feuer in einer großen Bibliothek ausbricht. Das ganze Wissen geht in Schutt und Asche auf und damit quasi endet das Buch dann auch. Franz Laake, herzlichen Dank,
Dankeschön,
dass Sie mit dabei waren. Langjähriger Sprecher beim Deutschlandfunk und heute Abend im Doppeleinsatz beim Deutschlandfunk.
Schwer parallel.
Und ja. Bei D-Radio Wissen. Ja, schön, dass Sie Zeit hatten. Wir sind im Prinzip am Ende unserer Redaktionskonferenz schon angekommen, wo wir vielleicht am Ende nochmal Bilanz ziehen wollen. Haben wir uns jetzt, habe ich euch überzeugen können? In Bibliotheken sind Bücher gar nicht das Wichtigste, das Spannendste?
Ja, also so, aber ohne Bücher, glaube ich, wird man da nicht hingehen. Also, schwer zu sagen. Also, ich glaube,
das. Ja, so ist das mit Thesen, die ein bisschen plakativ sind. Die funktionieren natürlich nicht immer, aber.
Auf jeden Fall. Also, ich meine, da gab es ja schon auch, wenn man jetzt so schaut, was die Leute so alles in Bibliotheken machen: Flirten, Schlafen, Essen, Trinken. Klar, ist auch alles andere wichtig.
Also Martin, wann gehst du wieder in eine Bibliothek?
Ja, ich habe keinen gültigen Ausweis mehr für irgendeine Bibliothek. Insofern könnte sich das ein bisschen hinziehen, bis ich da das nächste Mal schlafe.
Okay, Sonja?
Tatsächlich nächste Woche, weil ich ein Buch brauche, ein Tagebuch, was es in der Stadtbibliothek in Köln gibt, aber sonst gerade nicht erhältlich oder für unglaublich viel Geld und auch noch nicht als E-Book-Ausgabe.
Wenn es mir nicht zugeführt wird, dann vielleicht so, falls die nächste Lesung irgendwie ansteht für mich oder so, dass ich dann doch in die Bibliothek muss, um mir das Buch zu holen, das ich da lesen soll. Aber meistens kriege ich das schon zugeführt. Also ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, aber ich bin nicht dagegen.
Nein, ich ja auch nicht. Vielleicht gehe ich demnächst in eine Bibliothek, um da ein paar DVDs auszuleihen.
Das oder CDs, Hörbücher, die da ja wahrscheinlich auch mittlerweile stehen.
Denn ich habe es ja schon angedeutet, also bevor ich in eine Bibliothek gehe und mir ein Buch ausleihe, kann ich eigentlich mal alle die Bücher durchlesen, die noch unangetastet bei uns, bei mir zu Hause im Wohnzimmer dekorativ rumstehen und vielleicht auch sinnvoller genutzt werden können. Das war die Redaktionskonferenz für heute Abend. Herzlichen Dank fürs Mitmachen, sage ich an Sonja Ernst, an Maria Hirsch, Daniel Stender, Martin Schütz, natürlich an Franz Laake. Vielen Dank auch an Norman Wollmacher in der Technik. Es verabschiedet sich hier auch Christian Schütte vom Mikrofon und wir steigen aus mit der Band, die wir schon den ganzen Abend immer mal wieder zwischendurch gehört haben, nämlich Talking to Turtles.